Hallo, schön, dass ihr euch eingeschaltet habt. Ich bin Klaus und ich erzähle euch heute, dass ich vor ein paar Tagen einen Promi getroffen habe. Das ist doch schon was Besonderes, oder? Ja, und dieser Promi war der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière. Den kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen. Der wirkte immer ganz sympathisch auf mich, ziemlich ruhig und bedacht. Also keiner, der polemisch und aggressiv Politik betreibt, einer, der überlegt, bevor er spricht. Und ich habe nun, als ich ihn neulich traf, tatsächlich etwas von ihm gelernt. Oder besser gesagt, ich habe durch ihn etwas gelernt. De Maizière bekennt sich als Christ und darum ist er auch Präsident des Evangelischen Kirchentages, der gerade in Nürnberg zu Ende gegangen ist. Und bei dieser Gelegenheit habe ich ihn auch live gesehen. Ja, er war auf einer Veranstaltung zur evangelischen Friedensethik. De Maizière hielt das Einführungsreferat mit lauter Stimme und mit Jeans. Sympathisch wie immer und seine Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass er von dem, was er sagte, wirklich überzeugt war. Er wollte keine persönliche Stellungnahme zur Friedensethik abgeben, sondern er wollte in den Stand der Diskussion einführen. Und das tat er dann auch. Dabei spitzte er die entscheidende Frage in der gegenwärtigen Diskussion um die Friedensethik, die es ja in der evangelischen Kirche gibt. Also er spitzte die entscheidende Frage so zu. Entweder das Leben ist der höchste Wert, dann darf ein Land seine Freiheit nicht militärisch verteidigen, weil es dadurch ja Leben auslöschen würde. Oder die Freiheit ist der höchste Wert. Dann darf ein Land seine Freiheit verteidigen, auch wenn dabei Leben geopfert werden. Denn der Wert der Freiheit steht höher als der Wert des Lebens. Also ich habe bisher immer das Leben als den höheren Wert eingeschätzt. Als ich aber über de Maizières Zuspitzung nachdachte, da kam mir noch ein ganz anderer Gedanke. Ich habe mich nämlich gefragt, was ist eigentlich in der Bibel der höchste Wert? Und wenn ich die biblischen Aussagen dazu überdenke, dann ist das weder das Leben noch die Freiheit. Der höchste Wert ist vielmehr eindeutig die Liebe. Jesus antwortete nämlich auf die Frage, was das größte Gebot sei, in Matthäus 22 nachzulesen. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und der Apostel Paulus, der drückte es später in 1. Korinther 13 einmal so aus. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen rede, habe aber die Liebe nicht, so bin ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich aus Eingebung rede und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, habe aber die Liebe nicht, so bin ich nichts. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Danach ist also die Liebe der höchste Wert, das größte Gebot. Höher als das Leben und die Freiheit. Bei den Werten Leben und Freiheit geht es ja auch meist um unser eigenes Leben und unsere eigene Freiheit. Die sollen auch in einem Krieg verteidigt werden. In der Liebe aber geht es nicht um etwas Eigenes, sondern um etwas, was dem Nächsten zukommt, um des Nächsten Wohlbefinden, um sein Heil und seine Heilung, um sein Leben und sein Glück. Jesus und Paulus stellen also das Wohlergehen des Nächsten in den Mittelpunkt. Und bei den Nächsten geht es nicht nur um unsere Freunde oder die, die uns sympathisch sind, sondern auch um unsere Feinde. Hören wir noch einmal Jesus aus Matthäus 5. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Soweit Jesus. Die Freunde zu lieben, ist das, was alle tun. Liebe, die sich an Jesus orientiert, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie auch die Feinde liebt. Die Feindesliebe ist der Ernstfall der Nächstenliebe. Ja, diese Liebe ist alles andere als eine Kuschelangelegenheit. Mit dem Feind liegt man sich nicht in den Armen, den sieht man am liebsten von hinten. Und dennoch sucht man in der Liebe, die Jesus meinte, sein Wohlergehen. Man sucht es auch dann noch, wenn der Feind mir selbst an den Hals geht, wenn mein eigenes Leben auf dem Spiel steht. Wenn man das Leben und Wohlergehen auch der Feinde sucht, dann kann das bedeuten, dass man selber Leben und Wohlergehen hingeben muss. Nirgends wird so deutlich wie hier, dass es bei dem, was Jesus und Paulus mit Liebe meinten, nicht um ein nettes und für beide Seiten erhebendes Miteinander geht. In dieser Liebe geht es im Extremfall um Leben und Tod. Ja, das hören wir nicht gern. Wir glauben ja alle lieber an die Liebe, bei der es allen gut geht. Aber diese Liebe ist eine romantische Illusion. Zum Lieben gehört immer auch das Leiden. Billiger ist die Liebe nicht zu haben. Wer an der Liebe festhält, auch wenn der andere ihn angreift, verletzt, der begibt sich freiwillig ins Leiden. Das gilt für das persönliche Leben genauso wie für das Verhältnis der Staaten zueinander. Aber nun stellt sich noch eine ganz andere entscheidende Frage. Kann es nicht sein, dass sich Feindesliebe und Nächstenliebe ausschließen? Dann nämlich, wenn ich einen Angreifer aus Liebe schone und dadurch dem Angegriffenen die Unterstützung versage? Muss ich nicht die Feindesliebe hinten anstellen und zuerst gegenüber dem Angegriffenen Nächstenliebe üben, bevor ich den Feind liebe? Mit anderen Worten, widerstreitet die Feindesliebe der Nächstenliebe? Wenn die Feindesliebe wirklich der Ernstfall der Nächstenliebe ist, dann kann das eigentlich nicht sein. Aber bedenken wir die Frage einmal, damit es konkreter wird, am Fall des Ukraine-Krieges. Der stand natürlich auch bei dieser Veranstaltung mit Thomas de Maizière im Hintergrund. Die Befürworter einer militärischen Unterstützung der Ukraine könnten sagen, zuerst müssen wir das Opfer lieben, also die Ukraine, und nicht den Angreifer Russland. Deshalb müssen wir der Ukraine Waffen liefern, damit sie ihre Freiheit verteidigen kann, auch wenn es den Krieg verlängert und viele Menschen das Leben kostet. Die Gegner einer militärischen Unterstützung der Ukraine könnten sagen, wir müssen beide lieben, auch den Angreifer, und deshalb dürfen wir den Krieg nicht durch Waffenlieferungen an die Ukraine verlängern, weil das den Krieg verlängert und viele Menschen das Leben kostet, auch wenn die Ukraine damit einen Teil ihrer Freiheit verliert. Aber Moment mal, jetzt sind wir ja wieder bei der alten Frage angekommen, die wir eben schon hatten, ob nämlich Freiheit oder Leben der höhere Wert ist. Gleichsam durch die Hintertür ist diese Frage auf einmal wieder auf den Plan getreten. Ist also der Widerspruch zwischen Nächstenliebe und Feindesliebe doch unaufhebbar? Ein absoluter Pazifist würde jetzt sagen, wenn man strikt an der Feindesliebe festhält, gibt es keinen Widerspruch zwischen Nächsten und Feindesliebe. Ich finde, dass solch ein pazifistischer Standpunkt unbedingt zu würdigen ist. Dennoch bin ich kein absoluter Pazifist. Ich würde daher antworten, es kann in unserer unerlösten Welt Situationen geben, in denen ich zwischen der Liebe zum Opfer und der Liebe zum Angreifer wählen muss. Die Entscheidung muss dann für das Opfer fallen, sodass die Feindesliebe auf der Strecke bleibt. Ein Widerspruch zwischen Nächsten und Feindesliebe kann also dann eintreten, wenn ich nicht selber das Opfer eines Angreifers bin, sondern ein anderer. Und wenn ich vor der Entscheidung stehe, ob ich diesem Angegriffenen gegen den Angreifer helfen soll oder nicht. Bezogen auf den Ukraine-Krieg würde das heißen, christliche Nächstenliebe gegenüber den Menschen in der Ukraine bedeutet, ihnen Waffen zu liefern, damit sie sich gegen den Angreifer zur Wehr setzen können. Die Feindesliebe muss dahinter zurücktreten. Und nun kann ich diesen Standpunkt doch nicht vertreten. Und zwar deshalb, weil ich eine solche Situation, in der entweder nur Nächstenliebe oder nur Feindesliebe möglich ist und ich mich deshalb für eins von beiden entscheiden muss, gegenwärtig im Ukraine-Krieg nicht sehe. Ich sehe vielmehr eine Reihe von Möglichkeiten, zu einem Ausgleich zwischen der Ukraine und Russland zu kommen. Meine These ist darum, wenn ich nach einem Ausgleich mit dem Feind suche, helfe ich in diesem Fall zugleich auch dem Angegriffenen. Der Ausgleich zielt ja darauf, den Krieg zu beenden. Das verlangt einen Kompromiss. Dann müssten beide Seiten, wie das bei Kompromissen so ist, ihre Maximalforderungen aufgeben. Für den Ukraine-Krieg würde das bedeuten, die Ukraine müsste wahrscheinlich Landstriche abgeben. Russland müsste auf eine Eroberung der ganzen Ukraine verzichten. Die Ukraine dürfte der EU, nicht aber der NATO beitreten. Russland müsste die Westorientierung der Ukraine hinnehmen und sich dazu verpflichten, sie nicht erneut anzugreifen. Natürlich müssten diese und auch andere Punkte noch konkret ausgehandelt werden. Der Gewinn solch einer Lösung bestände darin, dass Tausende, wenn nicht Zigtausende von Menschenleben gerettet würden und der Krieg durch einen Waffenstillstand beendet würde. Die Menschen beider Länder würden davon profitieren. Allerdings würde das nicht bedeuten, dass das Leid ein Ende hat. Die Ukraine würde einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres Landes verlieren. Die Ukraine-freundliche Bevölkerung in diesen Gebieten würde vielleicht unterdrückt oder müsste ihre Heimat verlassen und in die Restukraine umsiedeln. Die russlandfreundliche Bevölkerung in diesen Gebieten müsste fortan unter dem Autokraten Putin leben. Aber das würde sie wahrscheinlich ja gar nicht stören, weil sie ja russlandfreundlich eingestellt ist. Wir erinnern uns, Liebe und vor allem Feindesliebe bedeutet nicht, dass das Leid aufhört. Es bedeutet vielmehr, dass man bereit ist, Leid in Kauf zu nehmen, um der Liebe willen. Leid in Kauf zu nehmen kann natürlich niemand der Ukraine vorschreiben. Sie muss selbst entscheiden, wie lange sie sich verteidigen und wie viel Leid sie dafür in Kauf nehmen will. Allerdings tragen auch diejenigen, die Waffen zur Verfügung stellen, Verantwortung dafür, dass durch die Lieferung dieser Waffen Nächsten- und Feindesliebe nicht vollkommen unmöglich werden und mit den vier Füßen getreten werden. Das heißt für mich, ich bin gegen Waffenlieferungen, weil sie den Krieg verlängern und das Leid auf beiden Seiten vergrößern. Das ist für mich weder Nächsten- noch Feindesliebe. Man kann einer solchen Haltung vorwerfen, das wäre gar keine Nächstenliebe gegenüber den Menschen in der Ukraine, weil man sie ja schutzlos dem Angreifer ausliefert. Ich bestehe aber darauf, dass das Nächstenliebe ist, wenn es in der Ukraine weniger und möglichst bald gar keine Kriegsopfer mehr gibt. Auch dann, wenn sogar das ganze Land von Russland eingenommen würde, was ja gar nicht zur Debatte steht im Moment. Denn wie gesagt, Liebe üben heißt nicht, dass man nicht mehr leiden muss. Im Gegenteil, gerade die Feindesliebe bringt Leid mit sich. Solche Feindesliebe darf ein Christ auch von einem Angegriffenen erwarten, wenn dieser um die Lieferung von Waffen bittet. Oder anders ausgedrückt, wenn mich jemand um Hilfe bittet und ich ihm die Mittel zur Selbsthilfe zur Verfügung stelle, dann lege ich schon Wert darauf, dass er diese Mittel im christlichen Sinne verwendet. Wahrscheinlich gehen an diesem Punkt die Wege auseinander. Der absolute Pazifist hat es dabei einfach, weil er sich all diese Fragen gar nicht stellen muss. Für ihn ist Waffengebrauch tabu, egal wie die konkrete Situation aussieht. Der absolute Bellizist, also der Kriegsbefürworter, hat es auch einfach, weil es für ihn gar keine Frage ist, dass ein Angegriffener sich mit Waffengewalt verteidigen darf, egal wie viele Tote es gibt. Alle anderen aber müssen sich die Frage stellen: Wie viel Leid will ich dem angegriffenen Land zumuten, wenn es vom Feind besetzt wird? Und umgekehrt die Frage: Wie viele Tote ist mir die Verteidigung des Landes wert? Liebe üben bedeutet übrigens nicht, dass man sich alles gefallen lässt. Das möchte ich doch noch hinzufügen. Es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren, ohne Gewalt anzuwenden. Ob das im Einzelfall funktioniert, dafür gibt es keine Garantie, wie übrigens auch für eine gewaltsame Verteidigung nicht. Wenn es nicht funktioniert, kann die Liebe dazu führen, dass der liebende Mensch sein eigenes Wohlbefinden und sogar sein eigenes Leben hingeben muss. Liebe üben bedeutet aber auch nicht, keine kritischen Fragen zu stellen, sondern alles fraglos hinzunehmen. Eine solche Frage an die westliche Politik wäre, ob es ihr wirklich darum geht, den Menschen in der Ukraine zu helfen, oder nicht vielmehr darum, ihren geopolitischen Einflussbereich zu sichern. Dass das ein Motiv für die Waffenlieferungen an die Ukraine ist, sagt natürlich keiner. Alle sprechen nur davon, dass sie helfen wollen. Aber ist das glaubwürdig, wenn an so vielen anderen Orten der Welt nicht geholfen wird? Jesus ist ein Vorbild, sowohl für die Lebenshingabe um der Liebe willen, als auch dafür, kritische Fragen zu stellen. Er hat sich nicht umsonst mit den Machthabern auseinandergesetzt. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King und viele andere sind ihm darin gefolgt. Sie alle haben gezeigt, die christliche Liebe ist kein passives Erdulden, in dem man alles mit sich machen lässt und alles fraglos hinnimmt. Die Liebe ist vielmehr höchst aktiv. Sie geht auf den Feind zu und sucht nach Auswegen aus dem Konflikt. Sie schwächt den Konflikt ab, anstatt ihn verbal und praktisch zu eskalieren. Sie besteht nicht auf Maximalforderungen, sondern ist bereit, Zugeständnisse zu machen und Einschränkungen von Freiheit und Leben in Kauf zu nehmen. Und sie fragt nicht nur den Feind, sondern auch den Freund, ob seine Motive wirklich so lauter sind, wie er vorgibt. Das ist der Weg der Feindesliebe, den Jesus uns gewiesen hat. Dieser Weg beginnt schon lange vor dem Krieg. Wenn der Krieg beginnt, hat die Feindesliebe schon versagt. Oder besser gesagt, wir haben versagt. Die Christenheit hat das Wort nicht erhoben, als noch Zeit war, den Krieg abzuwenden. Jetzt wäre die Zeit, den Versuch zu machen, das Versäumte nachzuholen. Das war ja auch das Motto des Kirchentags. Jetzt ist die Zeit. Ob die Kirche sie nutzen wird? Ja, ihr Lieben, und das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch zum Weiterdenken anregen. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr gerne auf meiner Website einen Kommentar abgeben. Alles Gute, bis demnächst und tschüss!